Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Erstmals nach 30 Jahren findet er in Deutschland statt, der internationale Holocaust-Kongress mit Wissenschaftlern aus aller Welt. In dieser Fazitausgabe ein Gespräch über unterschiedliche Perspektiven auf den Holocaust. 14 Jahre hat die Sanierung der Staatsbibliothek unter den Linden gedauert. 4 Jahre länger als geplant und 470 Millionen Euro teuer. Der Architekt HG Merz erklärt, wie so etwas kommt. Dann haben wir 2 Premieren. Die Kinderoper Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer, und Linda, eine Geschichte über die Grenzen des Schönheitswahns. Die Komische Oper Berlin produziert als einziges deutsches Opernhaus in jeder Spielzeit eine Oper für Kinder ab 6 Jahren. Und heute Abend war dort zum ersten Mal Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer, zu sehen. Also eine Fassung des berühmten Romans von Michael Ende. Viele von uns werden sich erinnern an die Reise, die ihren Ausgang auf der Insel Lummerland nimmt.
In Lummerland ist jeder Kummer unbekannt, ob Regen oder Sonnenschein. Wir freuen uns, das Leben zu haben, ist fein. Wir sind zufrieden, glücklich und froh, frohe Menschen gibt es nirgendwo. Unsere Insel ist klein,
verdammt klein sogar, gerade mal doppelt so groß wie eure Wohnung. Und trotzdem sind wir lummeländisch, helljubend, wahnsinnig todzufrieden.
Hier ist alles schön, der Himmel ist blau, selten gibt es Wolken und düsteres Grau.
Und auf der Lukas dann ganz viele fremde Länder entdeckt, Gefahren trotzt, sich sogar aus den Fängen eines Drachen befreit und ganz am Ende dann reich an Erfahrungen wieder zurückkehrt. Die Regie hat Christian von Götz für diese Uraufführung an der Komischen Oper geführt und gesehen haben das für Fazit heute 2 Kritiker. Zum einen Jürgen Liebing und zum anderen haben wir heute einen 9-jährigen Jungkritiker im Studio und das ist Benjamin. Hallo Benjamin.
Hallo.
Guten Abend.
Die Geschichte von Jim Knopf, die haben wir Alten gelesen. Noch wahrscheinlicher haben wir sie im Fernsehen gesehen, in der Augsburger Puppenkiste und nicht wie du als Film. Das gab es ja letztes Jahr im Kino. Was hast du denn heute Abend auf der Bühne gesehen?
Heute Abend habe ich viele Personen halt, dass die Verkleidung tragen, sowas, was ich eigentlich sonst nicht so in meiner Freizeit sehe. Und bin sonst auch nicht so oft in einer Oper. Deswegen war es für mich auch schon erstmal ganz anderes.
Mhm. Und war es bunt?
Ja, es war bunt mit vielen Farben, viele Figuren und war auch toll.
War toll?
Ja.
Wie sahen die Bühne aus?
Davor waren dieser Orchestergraben und dann war halt die Bühne da. Da haben die immer so zum Beispiel jetzt ein Haus und das haben die hoch oder runter gesungen auf der Bühne und dann waren halt die Personen und die haben irgendwas aufgeführt. Und zum Beispiel beim Haus haben die wie die Tür aufgemacht, nur dass die Tür, wenn die nicht mal gebraucht wurde, dann hochgezogen wurde. Aha.
Aber das Wichtigste bei diesem Bühnenbild ist natürlich Emma, die Lokomotive. Ja. Denn die spielt ja hier eine ganz, ganz große Rolle und sie wird ja auch mit neben dem Knopf und Lukas, dem Lokomotivführer, zur Heldin dieses Abends und sie fährt wirklich immer kreuz und quer über die Bühne.
Der Regisseur, der hat vorher gesagt, dass er mit seinen Kindern auch ganz lange ausprobiert hat, wie dieses Bühnenbild am besten aussieht und dann kamen die am Ende auf so eine Art Murmelbahn. Hast du das erkannt? War das eine Murmelbahn?
Also beim Meer, wo die mit der Emma wie ein Schiff gefahren sind, ein bisschen, da haben die sowas, glaube ich, wie eine Acht gemacht, wo die dann immer gefahren ist.
Also so im Kreis wie eine Acht, immer ringsrum. Und da gab es ja auch Segel, als sie eben übers Meer gefahren sind. Und im Hintergrund gab es Videos von stilisierten Wellen und so. Das war schon sehr, sehr beeindruckend.
Und Benjamin, hast du eine Lieblingsszene gehabt?
Ja, ich fand cool, als am Ende haben sich da König von Lummerland und der Kaiser von Mandara, glaube ich, so ein Shake gemacht, was man ja eigentlich nicht so erwartet von so.
Machen wir das mal so. Ja.
Okay.
Also was man als Kind macht, aber
das haben halt so königliche Personen gemacht.
Habt ihr viel gelacht?
So viel eigentlich nicht, aber schon ein bisschen manchmal, ja.
Und wie hat dir die Musik gefallen?
Die Musik war gut. Die meiste Zeit war die irgendwie so ein bisschen hochgestellt. So eine Frauenstimme, sagt sie jetzt mal. Aha,
hohe Stimmen.
Ja.
Ja.
Die Musik übrigens stammte von Elena Katz-Tschernin. Und die Älteren von uns, also so wie ich, wir denken da immer gleich, eine Insel mit zwei Bergen. Und man fragt sich, schafft sie das, eine neue Musik zu kreieren, wo man nicht mehr daran denkt? Und das ist ihr wirklich unheimlich gut gelungen, muss ich schon sagen. Und es war ein großes Orchester, ne? Mit richtig voller Besetzung.
Wir haben auch mal in der kleinen Pause da mal reingeguckt, bei den Orchester kam und da waren auch sehr viele Instrumente.
Und das Libretto übrigens stammte von Susanne Felicitas Wolf. Und da muss man natürlich sagen, das Problem ist bei einer Oper, man braucht ja da Arien und so, also muss man die Geschichte etwas reduzieren. Da hatte man vielleicht manchmal so den Eindruck, ah, da fehlte doch was. Aber das ist nun mal bei einer Oper so. Und sie schaffen es dann schon, auch die Sprache, ne, ist manchmal ganz heutig und richtig aktuell. Und es gibt ja auch, wie bei Michael Ende immer, die Moral von der Geschichte. Also am Ende, wo Jim Knopf dann sagt, es ist doch wichtig, lesen und schreiben zu lernen und nicht nur zu malen. Also das, ich meine, das muss man den Kindern in der Oper nicht sagen, aber das ist schon nicht unwichtig.
Ja, das ist ja auch so ein Spagat, etwas zu erschaffen, was jemandem wie dir, Benjamin, gut gefällt, aber auch eben jemandem wie Ihnen, Jürgen Liebing. Also das liegen ja ein paar Jahre dazwischen. Ich hatte jetzt bei Benjamin das Gefühl, es hat ihm ganz gut gefallen. Ist das sozusagen auch Ihr Urteil?
Ja, es ist wirklich schon eine grandiose Oper und man muss, Sie haben es am Anfang erwähnt, sagen, die komische Oper jedes Jahr, sie stemmt eine solche Produktion. Es gibt 10 Solopartien, es gibt den Kinderchor, es wird ein Aufwand betrieben, als wäre das Aida oder Rigoletto oder eine Wagner-Oper. Das ist einfach ganz wunderbar. Einen kleinen Kritikpunkt habe ich anzubringen, nicht an der Oper, der komischen, sondern an Eltern. Diese Oper ist für Kinder ab 6 Jahren und nicht wenige Eltern glauben, dass ihr Kind von 3 Jahren schon so weise und so geduldig und so zuhörensbereit ist, dass es gut 2 Stunden aushält. Das ist eigentlich bei Kinderopern immer ein Problem und das war heute Abend, ne? Manchmal auch ein bisschen.
Ja, ich habe zum Beispiel hinter mir war die ganze Zeit ein Mädchen, das war die ganze Zeit unruhig, hat da, wo ich meinen Kopf ablegen wollte, immer irgendwie die Hände gehabt. Das war auch
das hat
nicht
genervt.
Toll. Ja.
Insgesamt schöner Opernabend. An der komischen Oper war die Uraufführung zu sehen von Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer.
Und diese beiden Partien möchte ich wenigstens namentlich nennen, nämlich Jim Knopf ist Georgina Melville und Lukas, der Lokomotivführer, Carsten Sabrowski. Er ist wirklich ein ganz toller Lukas gewesen.
Und unsere beiden Kritiker waren Jürgen Liebing und Benjamin, 9 Jahre alt. Danke fürs Kommen.
Bitte.
Danke auch.
Und die Vorstellungen, die sind immer um 11 Uhr vormittags. Morgen ist die nächste. Und das Gespräch haben wir natürlich zur kindgerechten Zeit vor der Sendung aufgenommen. Lessons and Legacies, so heißt ein interdisziplinärer Kongress zur Holocaust-Forschung, der seit 30 Jahren in Nordamerika stattfindet, jetzt aber erstmals in Europa, in Deutschland, in München. Ab morgen tauschen sich 200 Wissenschaftler aus aller Welt aus. Es geht laut Ankündigung um Trends in der Holocaust-Forschung, um Vermittlung, um politische Herausforderungen, die ja momentan unübersehbar sind. Unter den Institutionen, die die Tagung organisiert haben, ist auch das IFZ, das Institut für Zeitgeschichte München-Berlin, und mit dem dortigen Leiter des Zentrums für Holocaust-Studien, Frank Bajor, habe ich vor der Sendung gesprochen. Guten Abend, Herr Bajor.
Guten Abend, Frau Schwarz.
Nach 30 Jahren also tagt dieser Kongress erstmals in Deutschland und dann auch noch in München, der einstigen Stadt der Bewegung, wie es damals hieß. Ja, bedeutet das inhaltlich denn auch eine andere Ausrichtung, einen anderen Blickwinkel?
Ja, natürlich bedeutet das auch einen anderen Blickwinkel. Der Holocaust ist ja mit der europäischen Geschichte in vielerlei Hinsicht viel enger verbunden als mit der nordamerikanischen. Hier lag das Zentrum des europäischen Antisemitismus in der Entwicklung des modernen Antisemitismus. Hier haben wir viele autoritäre Regime und Diktaturen in den 30er Jahren gesehen, die schon vor dem Holocaust antijüdische Gesetze und Verordnungen erlassen haben. Hier haben wir den Aufstieg der modernen Weltanschauungsdiktaturen Und hier gibt es eben viele authentische Orte der NS-Herrschaft und des Holocaust, an denen heute viele Gedenkstätten und Dokumentationsorte eingerichtet sind, sodass eben auch Fragen der pädagogischen Vermittlung auf unserem Kongress einen stärkeren Raum einnehmen, als das bei den amerikanischen Konferenzen der Fall ist.
Mhm. Ja, dann wird es höchste Zeit, ne, nach 30 Jahren, dass dieser Kongress an einem anderen Ort stattfindet.
Ja, es wird Zeit. Die Holocaust-Erinnerung weltweit ist ja sehr stark von den USA ausgegangen. Man hat lange Zeit von der, in Anführungszeichen, Amerikanisierung des Holocaust sogar gesprochen. Und die vielen europäischen Einrichtungen, Forschungseinrichtungen, aber auch Gedenkstätten, die in diesem Feld tätig sind, sind auf den amerikanischen Konferenzen nicht immer adäquat präsent gewesen. Viele junge, vor allem osteuropäische Forscher konnten sich auch eine Reise in die USA aus finanziellen Gründen gar nicht leisten. Und deswegen wollen wir hier eine Brücke sein und die Forschungsdiskussion hier befördern im Dreieck zwischen Nordamerika, Europa und Israel.
Jetzt haben Sie gerade diesen Begriff der Amerikanisierung der Holocaust-Forschung benutzt. Wie sieht die denn aus?
Also das Wesen sozusagen des amerikanischen Verständnisses oder des Umgangs mit dem Holocaust besteht vor allem darin, dass der Holocaust sozusagen ein historisches Gesamtereignis ist, das sich in der Gegenwart in besonderer Weise verbindet mit dem Kampf gegen Rassismus, mit dem Kampf gegen völkermörderische Tendenzen der Gegenwart, mit dem Kampf gegen Antisemitismus. Also es ist sozusagen eine Art universales Lehrstück, häufig in amerikanischer Diktion, aus dem jetzt unmittelbare Folgen sich für die Gegenwart auch ergeben. Also es wird weniger in den jeweiligen historischen, auch europäischen Bezügen wahrgenommen.
Inwiefern geht es denn bei einer solchen Tagung auch um gegenwärtige Entwicklung, um gesellschaftliche Entwicklung, wie wir sie momentan erleben?
Ja, im Konferenztitel heißt es ausdrücklich Political Challenges. Also wir stehen auch in der Holocaust-Forschung vor den Herausforderungen durch den Nationalismus und durch den Populismus, Herausforderungen durch nationalistische Geschichtsnarrative, die jetzt vor allem die eigene Bevölkerung zu Helden, Opfern und Märtyrern zu verklären sucht und sozusagen die Forschungserkenntnisse über die Sozialgeschichte des Holocaust, die Art und Weise, in der Menschen in vielen europäischen Ländern in den Holocaust involviert waren, weggesehen haben, mitgemacht haben, die sind natürlich durchaus unbequem gegenüber solchen Narrativen. Das Holocaust-Narrativ oder die Holocaust-Erinnerung hat sich ja fast allgemein weltweit etabliert, dass es solche Tendenzen gibt zu einer Universalisierung, in der die historischen Ereignisse selber gar nicht mehr benannt werden. Mir ist zum Beispiel in Erinnerung eine Erklärung des Weißen Hauses 2017 zum Holocaust-Gedenktag, in der das Wort Deutsche oder Juden zum Beispiel gar nicht, oder der Zweite Weltkrieg, das alles tauchte gar nicht auf. Da war diffus von einem Kampf des Guten gegen das Böse die Rede. Und hier verschwimmt sozusagen der historische Hintergrund und macht einer Universalisierung Platz, in der die Erinnerung an den Holocaust eher zur verbalen Pflichtübung verkommt.
Sie haben das angedeutet. In manchen Ländern Europas verschiebt sich die Perspektive momentan ja auch wieder etwas. Also ich denke zum Beispiel an Polen, wo Geschichtspolitik so qua Regierung in Richtung Opferrolle betrieben wird. Da gibt es sicher auch noch viele andere Beispiele. Begegnen Sie Forschern, die in ihrer Tätigkeit unter diesen Umständen beeinträchtigt oder behindert werden?
Ja, mit solchen Kollegen haben wir vielfach zu tun und wir haben ja in München bei unserem Zentrum für Holocaust-Studien ein Gastwissenschaftlerprogramm, von dem osteuropäische Forscherinnen und Forscher lebhaft Gebrauch machen, die häufig eben nicht den entsprechenden politischen Rückenwind in ihren Ländern haben, teilweise bedrängt werden. Ich denke da an Andrea Petü zum Beispiel aus Ungarn, die wir einige Monate beherbergt hatten. Deren Studiengang Gender Studies ist in Ungarn gerade regierungsamtlich abgewickelt worden. Ein grotesker Vorgang in einem Land der Europäischen Union. Und wir können natürlich das tun, was wir tun können, indem wir sie einladen, zu uns zu kommen, ihre Forschung bei uns zu präsentieren, mit uns zu diskutieren und die Position kritischer Forschung in diesen Ländern dadurch auch stützen.
Frank Bajor ist Leiter des Zentrums für Holocaust-Studien am Institut für Zeitgeschichte München-Berlin und Gastgeber des Internationalen Holocaust-Kongresses, der morgen in München beginnt. Und ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch, Herr Bajor.
Bitte schön, Frau Schwarz.
Manchmal dauern die Dinge länger als gedacht. Das ist in der Baubranche häufig so und es scheint besonders häufig dann zu Verzögerungen zu kommen, wenn das Bauprojekt in der öffentlichen Hand liegt. Wir werden an dieser Stelle nicht über den Berliner Flughafen BER sprechen, sondern über die Staatsbibliothek unter den Linden, die größte wissenschaftliche Universalbibliothek im deutschsprachigen Raum. Und zwar aus erfreulichem Anlass. Der Umbau ist nämlich nach 14 Jahren so gut wie fertig. Morgen ist feierliche Schlüsselübergabe mit Kulturstaatsministerin Grütters. Und im Studio ist jetzt jemand zu Gast, der dem Projekt vorzeitig den Rücken gekehrt hat, nämlich der Architekt H.G. Merz. Herzlich willkommen.
Guten Abend.
Herr Merz, 2012 wurde schon der von Ihnen umgestaltete Lesesaal eröffnet in der Staatsbibliothek. Dann sind Sie ausgestiegen. Warum?
Es hatte gesundheitliche Gründe. Also die Belastung war etwas zu groß. Wir hatten dann gleichzeitig noch die Staatsoper als Auftrag bekommen und dann wurde es mir zu viel und es waren ja 95% der Planung war eigentlich fertig, der Entwurf war komplett fertig und dann musste man es halt vollends ausführen und dann habe ich das BBR um Auflösung gebeten und die haben dem freundlicherweise dann auch entsprochen.
Ich habe jetzt mal frech am Anfang gesagt, dass solche Verzögerungen am Bau häufig passieren, wenn das Projekt in der öffentlichen Hand liegt. Trifft das zu?
Ja, da ist natürlich etwas dran. Die öffentliche Hand muss sich an die öffentlichen Vergaberichtlinien halten. Und die sind nicht immer zuträglich für eine rasche Durchführung eines Baus. Wenn wir private Auftraggeber haben mit Daimler, dann geht das natürlich sehr viel einfacher. Da kann man auch mal einen Unternehmer, der nicht das tut, was man will und auch nicht in der Zeit, den kann man dann auch tatsächlich loswerden. Das ist für den Staat etwas schwieriger. Aber es ist natürlich auch ein altes Haus, hat so viele Imponderabilien, die man nicht weiß. Und die kommen natürlich auch sukzessive dann erst zutage. Und das gibt natürlich auch Verzögerungen.
Dieser Umbau hat 470 Millionen gekostet. Das ist so die Summe, die kursiert. Sehr viel Geld. Eine ähnliche Summe wird ja gerade für einen Neubau in Berlin diskutiert, nämlich das Museum der Moderne von Herzog und de Meuron. Nenne ich jetzt nur mal als Vergleichsgröße. Also 470 Millionen für einen Umbau. Warum ist es so teuer?
Umbau, das ist ja zum Teil ein Neubau. Also der Saal in der Mitte ist natürlich komplett der Neubau. Die Buchförderanlage muss man integrieren, also es ist sehr vieles zu tun. Manchmal bleibt tatsächlich nur der Rohbau und den muss man dann wieder auf das Denkmal zurückführen, weil es ja unter Denkmalschutz stand. Also es ist ein sehr großer Aufwand, ich glaube ein sehr viel größerer, wenn man es vergleicht, als ein Neubau.
Weil man im Prinzip dieses Denkmal zerlegen muss, sage ich mal, um es auf modernen Stand zu bringen und dann wieder zusammenzufügen. Und am Ende sieht wahrscheinlich vieles so aus, als ob gar nichts gewesen wäre.
Ja, was ja nicht schlecht ist, oder?
Ist nicht schlecht. Nee, das ist wahrscheinlich das Ziel der Aufgabe.
Ja, man muss eben die neue Technik, und da ist sehr viel Technik drin, in den Häusern natürlich auch so integrieren, dass sie nicht auffällt. Also man muss dem Denkmal schon seine Würde lassen. Und das, denke ich, hat die Staatsbibliothek auch verdient.
Wie macht man denn aus einer historischen Bibliothek eine Bibliothek der Zukunft?
Naja, die Staatsbibliothek war immer eher eine Wissensmaschine. Also die bestand zu ganz großen Teilen einfach aus wirklich sehr intelligenten Buchregalen. Das ist ein ganzer Bau hinten in der Dorotheenstraße. Und dieses hat man dann einfach weitergeführt. Das Suchen ist anders geworden. Sie suchen sehr viel einfacher. Das Ganze ist auch digitalisiert zum großen Teil. Die Bibliothek ist schon anders als im 19. Jahrhundert. Nur sind natürlich alle die Bücher noch da. Und die Bibliothek hat natürlich heute auch noch ein bisschen eine andere Funktion. Es ist einfach auch ein Platz für Kommunikation. Also viele Universitätsbibliotheken sind natürlich auch irgendwo Heiratsanbahnungsinstitute in gewisser Weise.
Die Bibliothek als Heiratsanbahnungsinstitut. Sie haben gerade gesagt, es ist ja nicht schlecht, wenn man den Eingriff nicht sieht. Andererseits hat man als Architekt doch schon auch ein Bedürfnis, Spuren zu hinterlassen. Haben Sie ja auch in dem Lesesaal getan. Ja. Wo sieht man die Spuren von H.G. Merz noch?
Ich finde ja immer so Häuser wie die Staatsbibliothek, auch die Staatsoper, die wir gerade gemacht haben, sind ja immer so Orte der Zeitenvermengung. Und was ich natürlich immer gerne möchte, ist, dass die Eingriffe, dass man die auch sieht, dass man sieht, dass sie von heute sind.
Ist das eine Frage des Materials?
Nicht unbedingt. Das ist natürlich auch eine Frage der Gestaltung und der Übernahme von Proportionen oder von Dingen, die der Architekt vorher vorgegeben hat, die man neu interpretieren muss und die man natürlich dann mit heutigen Mitteln interpretiert. Materialmäßig sollte man Das haben wir eigentlich immer versucht, so im Duktus des Hauses bleiben.
Was ist dann für Sie die Qualität dieses Hauses, die architektonische?
Es ist natürlich, ein Monster aus dem kaiserlichen Reichsberlin. Und dem haben wir versucht, so ein bisschen die Kraft zu nehmen und einfach diese Übermacht zu nehmen, indem wir diesen Lesesaal sehr gläsern und sehr leicht in die Mitte gesetzt haben. Die restlichen Räume drumherum mussten natürlich schon in den Duktus von Ihnen weiterspielen. Und die sind natürlich so, wie sie sind. Man hat sie sicher jetzt farblich und von dem Licht her natürlich ganz anders gefasst. Wir können heute auch mit Licht ganz anders umgehen.
Sind Sie froh, dass es fertig ist? Oder haben Sie
ja
damit schon abgeschlossen?
Nein.
Vor fünf Jahren?
Nein, das habe ich natürlich nicht. Man verfolgt es ja weiter. Irgendwann mal müssen die Kinder aus dem Haus. Es ist dieses Kind vielleicht etwas zu früh gegangen. Nur natürlich interessiert einen das. Man möchte auch wissen, was tatsächlich dann aus dem, was man gezeichnet hat, auch wird. Weil es sieht nachher immer doch noch ein bisschen anders aus. Und das räumliche Erlebnis ist einfach ein anderes.
H.G. Merz, Architekt, der die Sanierung der Staatsbibliothek unter den Linden verantwortet. Morgen ist Schlüsselübergabe nach 14 Jahren Umbauarbeit. Und ich bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich fürs Kommen.
Gern geschehen. Danke.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute von und mit Frederik Wirwig.
Der Schriftsteller Norbert Scheuer hat den Wilhelm-Raabe-Literaturpreis erhalten. Der 67-Jährige bekommt die Auszeichnung für seinen Roman Winterbienen. Die Jury bezeichnete Scheuer als einzigartigen realistischen Erzähler unserer Zeit. Er habe seinen kleinen Eifelort in bisher 8 Romanen zum Spiegel der Welt gemacht und das lokale Kleine zum Abbild des großen Ganzen, hieß es im Urteil der Jury. In seiner Dankesrede sagte Norbert Scheuer, er fühle sich sehr geehrt, zumal die Literatur ihm nicht in die Wiege gelegt worden sei.
Ich habe überhaupt nie vorgehabt, Schriftsteller zu werden. Noch vor 3 Jahren habe ich, wenn mich jemand gefragt hat, was ich von Beruf mache, gesagt, ich sei Ingenieur. Andere Autoren können gerne erzählen, dass sie im Alter von 5 Jahren zu lesen begonnen, mit 7 die ersten Geschichten geschrieben haben. Ich bin in diesem Alter in der Gaststätte meiner Eltern hinter der Theke herumgekrochen, habe unter den Tischen gehockt oder vor der Musikbox mit den flackernden bunten Lichtern, der lauten Musik und dem Gewirr der vielen Stimmen gelauscht.
Der Autor und Wilhelm-Raabe-Literaturpreisträger Norbert Scheuer. Der Preis ist mit 30.000 Euro dotiert. Der Leipziger Lyriker Helmut Richter ist tot. Er starb im Alter von 85 Jahren, berichtet der MDR unter Berufung auf die Familie des Künstlers. Richter wurde durch die Zeilen »Über 7 Brücken musst du gehen, 7 dunkle Jahre überstehen« berühmt. Die Ostberliner Band Karat hatte Richters Verse für einen Film vertont. Richter wurde 1933 geboren. Er arbeitete als Landarbeiter, Maschinenschlosser und Ingenieur, bevor er in den 60er Jahren in Leipzig Literatur studierte. 1990 wurde er zum Direktor des Literaturinstituts gewählt, an dem er zuvor auch als Dozent tätig war. Unterstützt von prominenten Autoren und Autorinnen wie Elfriede Jelinek gelang es ihm, die Schließung des Instituts abzuwenden. Der britische Musiker Stephen Morris hat nach einem Bericht der BBC seine historische Geige zurückbekommen. Morris hatte sie vor knapp 2 Wochen in einem Zug liegen gelassen. Nach einem öffentlichen Aufruf meldete sich ein Mann über Twitter und bot die Rückgabe an. Die Violine aus der Barockzeit wurde nach geheimen Verhandlungen unter Beobachtung der Polizei auf einem Parkplatz zurückgegeben. Instrument und Geigenbogen seien intakt. Der Wert der Geige wird auf knapp 300.000 Euro geschätzt. Morris hat mit Musikern wie Andrea Bocelli, David Bowie und Stevie Wonder zusammengearbeitet.
Wahrscheinlich hält sich Linda, die Protagonistin des Stücks, um das es jetzt geht, für alles andere als eine Cheap Queen. 55 Jahre ist sie alt, Marketingmanagerin in einem Kosmetikkonzern, schön und erfolgreich, passt noch immer in die Klamotten von früher. Und jetzt will sie eine Werbekampagne starten, die Frauen über 50 Mut zur Schönheit vermitteln soll. Es läuft natürlich nicht so wie geplant, sonst wäre es ja auch kein Theaterstück. Eines übrigens von Penelope Skinner, das bereits bereits in London und New York sehr erfolgreich war. Heute Abend deutschsprachige Erstaufführung am Düsseldorfer Schauspielhaus, inszeniert von Marius von Mainburg. Stefan Keim saß für uns im Publikum. Es klingt ja erstmal nach einer bissigen britischen Komödie. Ist es das?
Es gibt ein paar Pointen und es gibt ein paar Momente, in denen man schon so einen Schlag in den Magen verspürt, über den man auch mal lachen muss. Aber es ist doch in erster Linie ein Drama. Das Drama einer Frau, die sich eben nicht damit abfinden will, wie ihre Generationsgenossin mit Mitte 50 langsam in die Unsichtbarkeit zu gleiten und die mit ihrer Marketingkampagne nicht nur für ihre Firma Geld verdienen will, sondern auch wirklich eine Mission verbindet.
Wir sind preisgekrönte Führungskräfte auf diesem Gebiet. Und es ist meine feste Überzeugung, dass wir es jetzt den älteren Frauen schuldig sind, ihre Misere ernst zu nehmen. Geben wir diesen unsichtbaren Frauen das Gefühl zurück, gesehen zu werden. Sagen wir ihnen, Ladies, wir wissen, dass es euch gibt. Wir sehen euch. Ihr existiert.
Jawohl, das ist die Präsentation. Von Claudia Hübecker wird diese Linda übrigens grandios gespielt. Sie ist wirklich eine perfekte Besetzung, nicht nur vom Aussehen, sondern auch, weil sie wirklich in diese Abgründe auch hineinspielen kann. Es ist wirklich psychologisches Theater. Aber natürlich stößt Linda dann sehr, sehr schnell in ihrer Firma, die immer noch männlich dominiert wird, auf Schwierigkeiten.
Linda, oh, Linda, dein Konzept ignoriert einen Riesenanteil des potenziellen Marktes. Verstehst du? Warum sollen wir uns auf über 50-Jährige beschränken, wenn wir unser Konzept genauso gut und unser Produkt genauso gut an Frauen in den 40ern verkaufen? In den 30ern? Nee. 20ern?
Mein Konzept
nein,
führt
ja.
Was weiteres
nein,
mit
Linda,
mit unserem Kurs.
Mal auf,
und ich habe nur das Gefühl, dass wir...
Linda, bitte, hör mal kurz auf damit!
Ja, und da wird sie schon wieder angebrüllt von ihrem Chef Dave. Und Sie haben es vielleicht schon gehört, wie Wolfgang Michalek ihn spielt. Die Männer sind an diesem Abend hart am Rande der Karikatur, die Frauenrollen hingegen richtig ausgearbeitet.
Mhm. Ja, wollte ich gerade fragen, wenn man sich in diesen Tagen an Geschlechterrollen abarbeitet, dann muss man natürlich auch fragen, ist das auf der Höhe der Gender-Debatte, was da zu sehen ist?
Gender-Debatte in dem Sinne eigentlich nicht. Es geht um Gleichstellung eigentlich. Also es ist eher die Feminismus-Debatte. Es ist ja auch ein Stück, das wirklich auf repräsentative Besetzung angelegt wird. Soll also heißen, wenn da in der Besetzung steht Linda weiblich 55 oder Bridget weiblich 15, dann muss auch die Rolle so besetzt werden, dass das zumindest so ungefähr passt, weil es eben doch wirklich psychologisch realistisches Theater ist. Aber es geht eben um die Geschlechterrollen. Es geht darum, wie viel hat sich denn jetzt wirklich gewandelt? Also diese Linda versucht ja eigentlich etwas umzusetzen, wo wir alle eigentlich nicken würden und sagen, ja, das muss doch eigentlich Standard sein, dass das heute geht. Aber sie stößt eben trotzdem an diese Probleme. Ihr Mann hat plötzlich ein Verhältnis und will ein Rockstar werden, will sich also noch einmal neu erfinden. Ihre Töchter driften auch auseinander. Ihre ältere Tochter ist an der Schule vor 10 Jahren ganz grässlich gemobbt worden, weil Nacktfotos von ihr an der Schule verteilt worden sind. Das hat sie bis heute nicht verwunden und versteckt sich hinter einem Stinktierkostüm, aus dem sie überhaupt nicht rausgeht, macht sich also quasi selbst fertig. Und das ist es, worum es in diesem Stück geht, um die Chancen zur Freiheit und aber auch diese riesigen Probleme, die da im Wege liegen.
Inszeniert hat das Ganze ja auch ein Mann, nämlich Marius von Mainburg, der ja offenbar dann, ja, wenn wir schon die ganze Zeit von Männlichkeit und Weiblichkeit sprechen, eher eine weibliche Perspektive eingenommen hat, oder?
Das geht gar nicht anders bei diesem Stück, zumindest wenn man ihm dient, was man ja bei einer deutschsprachigen Erstaufführung sollte. Und ich glaube auch nicht, dass dieses Stück für sehr viel Regietheater gegen den Strich bürsten und so läuft. Was Marius von Mainburg gemacht hat, ist sehr geschickt. Er hat jetzt nicht eine realistische Bühne in das kleine Haus des Düsseldorfer Schauspiels gestellt. Das wäre wahrscheinlich für unsere Sehgewohnheiten auch zu viel. Er hat es abstrahiert. Das ist so eine Art weißes Roll-up, also ein bisschen auch so die Ästhetik von Messepräsentationen, alles weiß. Und die ganzen Requisiten, die es gibt, die sind quasi Gerümpel an beiden Seiten der Bühne. Und durch diese Abstrahierung, die Bühne hat Stéphane Lemay entworfen, bekommt das Ganze so mehr den Charakter einer Versuchsanordnung, innerhalb der dann aber psychologisch realistisch und übrigens grandios psychologisch realistisch gespielt wird. Lea Ruck, Paul und Hannah Wert sind mir da bei den Frauenrollen besonders aufgefallen.
Diese Penelope Skinner, also die Dramatikerin, die hatte ja bislang eher Erfolge auf kleineren Bühnen und dann kam mit diesem Stück Linda ihr Durchbruch am Royal Court Theatre in London. Werden wir von der noch mehr hören?
Da bin ich mir verhältnismäßig sicher. Es gibt ja bei diesen well-made plays, wie das immer heißt, also diesem realistischen Theater, immer so ein bisschen den Vorwurf oder die Gefahr, dass es ein bisschen papieren klingt, wenn die Figuren Thesen verbreiten. Oder aber, dass die Handlung zu vorhersehbar ist, weil wir ja so viel gewohnt sind. Beide Schwächen gibt es in diesem Stück. Vor allen Dingen Letzteres, wenn es um ihren Waschlappen-Ehemann geht, der fremd geht, aber nicht so wirklich ausgeprägt. Also diese Schwächen lassen sich wirklich sehr, sehr gut weggucken, dafür, dass wir eben doch ein hochinteressantes Thema und einfach grandiose Frauenfiguren haben. Das Ganze wird noch ein bisschen gespiegelt in einer König-Lear-Geschichte. Die jüngere Tochter möchte gerne eine Aufnahmeprüfung machen an der Schauspielschule, beklagt sich darüber, dass es so viele großartige Männerrollen und so wenig gute Frauenrollen gibt. Und hier hat Penelope Skinner wirklich wunderbare Frauenrollen geschrieben. Also es ist schon wirklich ein sehr guter Abend.
Das sagt Stefan Keim, der für Fazit am Düsseldorfer Schauspielhaus Linda gesehen hat. Am 15. November ist die nächste Aufführung. Es gibt Musiker, die mit der Deutschlandfahne auftreten. In Frankreich beerdigt eine einheimische Band symbolisch die Trikolore. Populäre Musik spielt mit Symbolen und Assoziationen des Nationalen. Und in diesem Spannungsfeld hat sich die Jahrestagung der Gesellschaft für Popularmusikforschung bewegt, die heute in Mainz zu Ende gegangen ist. Titel: One Nation Under a Groove. Anke Petermann hat zugehört. One Nation
Under a Groove. Sang die afroamerikanische Band Funkadelic Ende der 1970er Jahre. Damals war mit Nation vielleicht sogar die ganze Menschheit gemeint.
Die dann eben unter einem gemeinsamen Funk-Groove in eine bessere Zukunft aufbricht.
So der Mainzer Popularmusikforscher Thorsten Hindrichs, der die Tagung One Nation Under a Groove ausrichtet. Und heute groovt sich deutschsprachige Musik ins Nationale, gar ins Nationalistische? Fragen, die mitschwingen, wenn Historiker und Musikwissenschaftler über Nation als popmusikalische Kategorie nachsinnen. Schlager singen, Schlager hören, kann man, wie die Leipziger Nachwuchsforscherin Marina Schwarz, als affirmatives Deutschsein werten. So losgelöst, frei, frei, frei. Aber man kann in den Auftritten der deutschen Schlager-Ikone Nummer 1 auch einen eklatanten Widerspruch entdecken. Helene Fischer inszeniert sich komplett amerikanisiert. Das jedenfalls fällt Benedikt Fleischer von der Leuphana-Universität Lüneburg auf.
Ich sehe da große Parallelen zum Beispiel zu Shania Twain, die ja auch für ein makelloses, perfektes Image stand, aber auch für diese lockere, oberflächliche, positiv stimmende Unterhaltung. Man sieht in den Outfits, in den Choreografien, in der Lichtgestaltung von Helene Fischer, kann man Parallelen zu Beyoncés Inszenierung tatsächlich sehen, zu Pink, wenn sie von der Decke hängt und quasi ihre Akrobatik in der Luft macht. Also da ist ironischerweise plötzlich ganz viel amerikanische Art und Weise in der Inszenierung und der Vermarktung tatsächlich zu finden.
Aber so geschickt verpackt, dass Fischer als deutsche Marke wahrgenommen wird, konstatiert der Musikwissenschaftler. Nostalgie, das Trauern um eine verlorene, vermeintlich heile Welt, Ängste vor dem Aufweichen von Geschlechterrollen und Migration, das sind die Begleiterscheinungen des heutigen Nationalismus. Der Potsdamer Politikwissenschaftler Gideon Burtsch nennt ihn rekonstruktiv, denn er ziele darauf ab,
einen vergangenen Zustand nationalstaatlicher Souveränität wiederzuerlangen, das heißt sich sozusagen zu renationalisieren.
Als Gegenbewegung zum erlebten Bedeutungsverlust in Zeiten der Globalisierung.
Es ist schon sonderbar, wenn ich denk, wie es früher war. So einfach und so schön.
Singt der selbsternannte österreichische Volksrocker und Lederhosenlausbur Andreas Gabalier. Einfach und schön, die verklärte Vergangenheit, von der es vereinzelt Relikte gibt. Noch.
Also das Noch heißt ja immer, dass da etwas verschwindet und dass es wert ist, aufzuhalten, dass das verschwindet. Und das mag ja im Einzelnen auch sein.
Konzidiert der Potsdamer Politikwissenschaftler Butsch.
Aber das gesamte Bild, was sozusagen da ist, ist kein Bild, wir schaffen etwas für morgen, wie das im früheren Nationalismus immer war. Der Gedanke war immer, morgen kommt eine bessere Zeit. Und hier ist es sozusagen eine Position, die nur sagt, es war mal besser und wie viel davon können wir bewahren. Die Debatte, was an Veränderungen eine Gesellschaft sich zumuten soll, ist eine wichtige Debatte, ist eine bedeutsame Debatte. Trotzdem wird sie hier mit einem Unterton geführt, der wenig produktiv ist.
Männerfreundschaften am Gipfel, häusliche Zuckerpuppen im Dirndl. So einfach ist die Welt des österreichischen Volksrockers. Auch andere Größen der Schlagerwelt schwelgen in Nostalgie, beschwören Heimat und heile Welt. Komplett harmlos? Nicht unbedingt, gibt der Lüneburger Popularmusikforscher Benedikt Fleischer zu bedenken. Er sieht eine Gefahr darin, wenn populäre Musik Menschen darin bestärkt.
Sich zurückzuziehen in ein sicheres Feld, wo man sich nicht mehr mit dem auseinandersetzt, was dort draußen oder außerhalb dieser Sicherheit quasi verspricht. Und ich persönlich finde, Zeitgeist ist etwas, was viel im Schlager eigentlich immer gefehlt hat, nämlich zum Beispiel sich mit kritischen Themen auseinanderzusetzen, Schwierigkeiten, Aushandlungsprozesse zu thematisieren. Ich glaube schon, dass Schlager Gefahr laufen kann, in eine Sackgasse zu kommen, in der man in einer Blase ist, in der man nur noch das zu hören bekommt, was man selber gut findet tatsächlich.
Stimmen von der musikwissenschaftlichen Tagung in Mainz über Populärmusik. Und in der Kulturpresseschau heute setzt sich fort, was schon seit Tagen auf vielen Titeln der Zeitungen und Magazinen kursiert und unter dem Hashtag Meinungsfreiheit im Netz verhandelt wurde, nämlich die Frage, ob man etwas wirklich nicht mehr sagen darf in diesem Land und wie die Behauptung, dass es so ist, aufgenommen und von bestimmten Gruppierungen vereinnahmt wird. Jetzt ist die Diskussion von den Politik- und Meinungsseiten ins Feuilleton gewandert und Arno Azesek ist auf einige bemerkenswerte Zeilen gestoßen.
Deutsche Universitäten unter der Meinungsdiktatur des Regenbogens tragen zur Polarisierung der Öffentlichkeit bei, heißt es in der Neuen Zürcher Zeitung. Der Historiker Andreas Rödder erklärt, die Kultur des Regenbogens, kein fest eingeführter Begriff übrigens, orientiere sich an den Leitvorstellungen von Diversität, Antidiskriminierung, Inklusion und Gleichstellung. Dagegen hat Rödder nichts. Nur sei die Idee schädlich, wenn sie zur Ideologie wird. Im Fall des Regenbogens, so Rödder, geht diese Ideologisierung davon aus, dass Benachteiligung zur Legitimation für politische Forderungen nach Ausgleich, Bevorzugung oder Schutz wird und der Opferstatus mithin zum scharfen Instrument. Auf diese Weise lässt sich sogar offensiv damit argumentieren, der argumentativen Auseinandersetzung nicht gewachsen zu sein. So hat es der FDP-Vorsitzende Christian Lindner erlebt. Als er während eines Vortrags von Demonstranten gestört wurde, gab er den Störern Gelegenheit zu reden. Die aber lehnten ab, weil sie sich Lindner unterlegen fühlten. Bekanntlich ist der Fall nicht singulär. In Göttingen verhinderten Demonstranten eine Lesung von Thomas de Maizière. An der Uni Hamburg brüllten linke Aktivisten den AfD-Gründer Bernd Lucke nieder. Dass so etwas an Universitäten vorkommt, nervt Andreas Rödder sehr. Die Institutionen werden damit Partei in einer zunehmenden Polarisierung der Öffentlichkeit. Konformisiert gegenüber dem herrschenden Zeitgeist entwickeln sie sich zur Bühne, wenn nicht gar zum Gehilfen einer repressiven Einengung des öffentlich Sagbaren. Dies widerspricht ihrem Legitimationsgrund der intellektuellen Autonomie. Es widerspricht dem wissenschaftlichen Grundprinzip der permanenten Bereitschaft, Gewissheiten in Frage zu stellen. Und es widerspricht der demokratischen Voraussetzung, die Meinung des anderen, solange sie die Grundsätze einer freiheitlich-demokratischen Ordnung nicht verletzt, zu ertragen, auch wenn sie mir nicht passt. Ob Andreas Rödder in der NZZ eine akute Gefahr anspricht oder einen Popanz aufbaut, lassen wir offen und nehmen die Süddeutsche Zeitung zur Hand. Caroline Gasteiger denkt darüber nach, ob der Negativpreis Goldene Kartoffel für die Talkshow-Moderatoren Frank Plassberg, Sandra Maischberger, Maybrit Illner und Anne Will gerechtfertigt ist. Viele Kritikpunkte am Dauertalk findet Gasteiger okay, doch sie mahnt, wer durch Talkshows die Demokratie gefährdet sieht und sie verbieten oder ihnen, wie der Deutsche Kulturrat 2018, eine Auszeit verordnen will, geht holzschnittartig zu Werk. Nach dem Motto des in den USA als Cancel Culture bekannten Phänomens, wer oder was einem nicht passt, muss verschwinden. Es spielt jenen in die Karten, die sich gern als vom Diskurs ausgeschlossen bezeichnen. Zu einer funktionierenden Zivilgesellschaft gehören auch Talkshows. Caroline Gasteiger in der SZ. Macht muss man immer kritisieren, titelt unterdessen die Tageszeitung Die Welt. Timmann Krause zeigt anhand der Geschichte des Begriffs Juste Milieu, steht für die jeweils tonangebende Gesellschaftsschicht, wie die Kritik an den Etablierten von links nach rechts gewandert ist. Laut Krause hat der Historiker Arnulf Baring 1986 in dem Buch »Unser neuer Größenwahn« erstmals systematisch antidemokratische Denkfiguren und Untergangsängste im linksgrünen Milieu nachgewiesen. Krause stellt die Friday for Future-Aktivisten in eben diese Tradition und zitiert Barings Diktum: »Zumal junge Deutsche sind für Vorhersagen einer Apokalypse besonders anfällig. Man denkt bei uns gern in Alternativen von absolutem Heil oder unabsehbarer Katastrophe, von verheißungsvoller Wende oder schrecklichem Ende, mahnt schrill zur Umkehr oder sagt kalt den Untergang voraus.« Dass Alice Weidel kürzlich einen Mann aus einer AfD-Veranstaltung werfen ließ, der eine Kopfabgeste gemacht haben soll, erklärt Friedrich Küppersbusch in der Tageszeitung mit einem Irrtum. Tatsächlich sei der Mann laut Schwäbischer Zeitung ein AfD-Sympathisant mit fuchtelndem Hustenanfall gewesen. Das mag sein oder nicht sein. Wir jedenfalls schließen für heute mit der SZ-Überschrift: Lasst uns weiterreden.
Das war die Kulturpresseschau und es war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz und wünsche Ihnen eine gute Nacht.